Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathie-Schule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen.
Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathie-Schule Deutschland.
Dieses Interview habe ich mit Jan Kanier geführt. Er unterrichtet Sportosteopathie und Trainingslehre an der USD. Zunächst studierte er Sportwissenschaften mit dem Fokus auf Gesundheit und Prävention, um dann eine Ausbildung zum Osteopathen dranzuhängen. Er verbindet beides in seiner Praxis, indem er Sportlerinnen, aber auch alle anderen Personen betreut. Wir haben über die Relevanz von Training und Bewegung gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie er Training mit seinen manuellen osteopathischen Techniken verbindet und wie er es schafft, PatientInnen mehr in Bewegung zu bringen. Das Thema Training begeistert mich sehr und es war wieder eine sehr spannende Episode. Deswegen wünsche ich euch jetzt wieder viel Spaß mit dem Interview. So, guten Morgen. Schön, dass es geklappt hat, Jan.
Einen wunderschönen guten Morgen, Noak. Hallo.
Wie geht's dir heute?
Oh, ich bin gut drauf, auf jeden Fall. Die Sonne scheint, alles fit.
Ein sonniger Tag in Hamburg, alle haben gute Laune.
Oh ja, unbedingt.
Magst du dich erst einmal vorstellen, wer bist du, was machst du so?
Ja, ich bin Jan Kanier, Ehemann, Vater und Osteopath, Sportwissenschaftler, Heilpraktiker und habe eine großartige Praxis direkt an der Alster mit einem tollen Team von Functional Med, eine Mischung aus OsteopathInnen und PhysiotherapeutInnen. Und wir geben da Gas, sehen muntere Menschen, viele Sportaffine sind dabei, aber auch der ganz normale Patient, wenn man so will. Es bringt sehr viel Spaß, ein schönes Arbeiten.
Und du unterrichtest auch, deswegen sitzt du heute an der USD. Was machst du da so?
Genau, ich unterrichte an der USD Sportosteopathie in allen Feldern, in der Teilzeit, in der Vollzeit, im Master der Weiterbildung bin ich mit dabei. Vor 2 Wochen lief dann noch das Seminar Trainingswissenschaftliche Grundlagen, dafür wurde ich angefragt. Und das bringt mega viel Freude. Also ich bin gerne an der USD. Dieses Unterrichten ist ein großartiges Tool, um sich selbst doch mal zu vergewissern, dass man noch ein bisschen mehr lernt und drauf hat. Das heißt, große Freude am Unterrichten ist auf jeden Fall am Start. Und heute geht es dann irgendwie um 11 los mit der Vollzeit-Sport-Osteo.
Magst du ein bisschen berichten, wie bist du in den ganzen Bereich gekommen, Osteopathie? Ich glaube, du hast Sportwissenschaft vorstudiert.
Genau, genau. Den ersten Kontakt mit Osteopathie hatte ich zu meiner Basketballzeit. Da wurde ich osteopathisch behandelt und fand es sehr beeindruckend, dass ich was am Rücken hatte und an meinem Fuß wurde gearbeitet und plötzlich wurde der Rücken irgendwie besser. Und dann bin ich nach der Schule, nach dem Zivildienst nach Köln gegangen, an die Deutsche Sporthochschule und habe da schon in den Schwerpunkt Gesundheit und Prävention studiert, also schon so ein bisschen die therapeutische Schiene. Und dort war dann schnell klar, dass ich unbedingt noch therapeutischer arbeiten möchte. Das heißt, die Kölner Zeit war super, um die ersten Erfahrungen zu sammeln, um erwachsen zu werden. Aber schon im, ich glaube, 3. Semester spätestens war klar, hey, ich möchte unbedingt noch Osteopathie dranhängen. Habe mein Studium da durchgezogen, viel Freude dabei gehabt. Und bin dann 2011 zurück nach Hamburg an damals noch G-Com, jetzt ist es glaube ich E-Com, das Sutherland College und habe dann Osteopathie, die 5-jährige Vollzeitausbildung gemacht. Und nebenbei viel im Sport gearbeitet, viel im Fitnessbereich, viel im Personal Training, viel mit Athletinnen und Athleten, sodass so diese Kombination aus Osteopathie und Sport und Bewegung mich von Anfang an stark begleitet hat. Und nach meinem Abschluss bin ich dann bei Johannes Fetzer gelandet, den ich schon aus der Studienzeit so ein bisschen kannte. Der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und in dem Konzept von Johannes Fetzer war schon immer die Idee, hey, wir bringen Osteopathie, Physiotherapie und Bewegung und Training unbedingt zusammen. Und das waren quasi meine Basics. Da durfte ich ein bisschen lernen. Und dann kam irgendwann Functional Med auf mich zu. Yannick Lamprecht hat das gegründet in Hamburg. Und seitdem rocken wir jetzt zu 5. Als Team aus Osteopathinnen und Osteopathen und Physios beackern die Menschen. Und ganz aktuell, da bin ich ganz frisch mit drin, geht es in Richtung Somatic Experiencing, also die Weiterbildung Richtung Traumatherapie. Das wird so ein nächstes Feld, worauf ich mich sehr, sehr freue, worauf ich sehr gespannt bin. Und wenn das alles noch nicht reicht, dann mache ich noch muntere Aktionen in Firmen und biete da osteopathische Screenings an, leite Gesundheitstage, bin also munter unterwegs. Kurzum, mir ist nicht langweilig.
Das ist eine gute Einstellung.
Ja, auf jeden Fall.
Wer ist Johannes Fetzer? Der Name sagt mir nichts.
Der ist auch in Hamburg ein Osteopath und Physiotherapeut, auch Dozent mit an der OSD. Der hat mich quasi hier mit reingebracht und da durfte ich so das erste Dreivierteljahr meiner Osteopathenkarriere lernen. Und Johannes Fetzer hat schon immer die Idee gehabt, hey, wir bringen Therapie und Training zusammen. Das heißt, auch die Osteopathen in der Praxis waren immer mit im Trainingsraum. Das heißt, dieses reine, vermeintlich klassische Osteopathische, dass wir nur an der Bank arbeiten, war da überhaupt nicht gegeben, sondern von Stunde 1 an meiner Osteopathenzeit hat Training und Bewegung eine große Rolle gespielt. Und das ziehe ich durch, weil ich finde, dass das sehr, sehr, sehr viel Sinn macht und absolut wichtig ist, dass wir die Menschen in Bewegung kriegen und dass sie in Bewegung bleiben.
Wenn der auch an der OSD ist, dann hoffe ich, dass ich ihn nicht kenne. Aber ich bin einfach ganz schlecht mit Namen. Wenn ich das Gericht sehe, dann kann ich mich erinnern, Namen sind manchmal, verschwimmen manchmal sehr. Deswegen,
daran
als ich ihn kenne, dann tut mir das sehr leid gerade. Aber ich finde es ganz spannend, dass du da so auch so eine Mentorenfigur erwähnst.
Weil ja.
Das, finde ich, ist nicht unbedingt der Standard in der Osteopathie, sondern du machst die Ausbildung und dann hier arbeite halt.
Ja, das stimmt.
Und mit Glück hast du ein paar Co-Worker.
Ja.
Aber sonst bist du halt auch sehr schnell allein in deiner Praxis, so, ne? Und das finde ich eigentlich, ich fand das sehr schade, dass ich da keine Person hatte, die sagt, hier, ich betreue dich ein bisschen, ich kann mich austauschen.
Ja.
Wie war die Erfahrung da für dich?
Oh, ich hatte einfach großes Glück. Ich hatte einen Dozenten bei mir an der Uni, der Nils Thon. Der hat mich so in meinem dritten Osteopathiejahr so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Wir hatten so einen kleinen Deal, dass wenn ich meine Sportlerinnen und Sportler mit in seine Praxis bringe, dass ich quasi 1:1 Unterricht so ein bisschen mitnehmen kann. Durfte da also direkt Erfahrungen sammeln. Und er hat den Kontakt zu Johannes Fetzer hergestellt und gesagt, hey Jan, jetzt bist du ja fertig mit dem Studium, sprich doch mal mit dem. Und ja, Jojo und ich haben sofort geklickt. Das war sofort eine Ebene. Und ich habe dann in seiner Praxis damals noch in der Hafen City angefangen zu arbeiten. Durfte auch dabei vielen Behandlungen mit dabei sein, das Praxisleben kennenlernen. Und ja, bin ihm nach wie vor sehr dankbar dafür, diese Erfahrungen sammeln zu dürfen, weil er mir echt sehr, sehr viel beigebracht hat und mich da auf einen sehr guten Weg mit begleitet hat. Und dann schlussendlich, du sagtest gerade, viele sind dann alleine in der Praxis. Für mich war immer wichtig, ich möchte gerne in einem Team arbeiten, auch jetzt bei Functional Med als Team. Wir nennen das immer zwinkern im Auge gegenseitige Befruchtung, weil aus der Physiotherapie Aspekte reinkommen, die ich nicht kenne. Ich bringe Osteopathie-Geschichten mit rein. Das heißt, es ist ein ständiger Austausch, ein ständiges Weiterentwickeln. Das heißt, das große Ziel ist für mich immer zu verhindern, irgendwann in der Ecke zu stehen und nur noch so meine 5, 6, 7 Sachen, die ich gerne mache, zu tun, sondern ich bin da sehr gerne im Austausch, um mich schlichtweg weiterzuentwickeln. Und das geht am besten in dem Team. Ja. Und den Stein des Anstoßes hat auf jeden Fall Johannes Fetzer gegeben. Falls ihr diesen Podcast hören sollte, Jojo, vielen Dank.
Sehr schön. Du hast selber sehr früh Erfahrung mit der Osteopathie gemacht.
Ja.
Du bist da jetzt auch eine Weile in dem Feld. Was ist für dich das Besondere an der Osteopathie?
Oh, das ist eine gute Frage, Noak. Was mich immer wieder flasht, ist der ganzheitliche Ansatz. Das klingt vielleicht immer so ein bisschen ausgelutscht, aber ich finde es sehr spannend, den Menschen als Ganzes zu betrachten und nicht nur ein Symptom, sondern wenn wir bei den Sportlern bleiben und zu schauen, dass so viele Aspekte mit reinspielen, nicht nur die körperliche Belastung, nicht nur das, was im Wettkampf von Training gemacht wird, sondern das Ganze drumherum eine große Rolle spielt. Und ich denke, dass wir in der Osteopathie gutes Handwerkszeug mitbekommen, um den Menschen da abzuholen, wo er steht und schauen, wie wir ihn am besten begleiten können. Also die Vielfalt der Osteopathie ist das, was mich jeden Tag flasht. Tatsächlich, ja.
Ja, dann lass uns mal zum Hauptthema kommen. Du hast schon gesagt, für dich ist Training und Bewegung immer schon ein großer Teil gewesen.
Ja.
In deiner Therapie. Warum? Also du hast selber die Erfahrung gemacht.
Ja.
Erstmal vielleicht zum Anfang, warum ist das für dich so wichtig und was ist für dich Training und was ist für dich Bewegung und ob das für dich das Gleiche ist auch?
Ja, Das zweite zuerst. Training und Bewegung ist per Definition schon nicht das Gleiche. Also bei Training geht es immer darum, dass es irgendwas Systematisches ist, dass es etwas Geplantes, das hat ein klares Ziel. Das heißt zum Beispiel, ich will einen Marathon laufen und dann baue ich mir einen methodischen Trainingsplan zusammen, den ich dann mehrere Wochen und Monate irgendwie durchziehe. Das heißt, es ist alles sehr zielgerichtet, am besten noch irgendwie wissenschaftlich fundiert, also nicht nur frei Schnauze, sondern so ein bisschen mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Und Bewegung ist das Natürlichste der Welt. Also man schaut sich nur die kleinen Kinder an. Meine Tochter ist jetzt 2, die denkt noch nicht über Training nach, bewegt sich aber den ganzen Tag in den wildesten Posen. Das heißt, Bewegung hat für mich etwas sehr, sehr Natürliches. Und da Bewegung so natürlich ist und wir eine Spezies sind, die für Bewegung gemacht ist, ist es für mich total logisch, dass in den therapeutischen Prozess mit einzubauen. Insbesondere, wenn wir durch unsere Arbeitswelt zum Beispiel immer mehr beobachten, dass Bewegung nicht mehr alltäglich stattfindet oder zumindest nicht mehr ausreichend Bewegung stattfindet. Und das wieder zu triggern, da wieder zu motivieren, die Menschen wieder in Bewegung zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und Training, wenn man so will, vielleicht ein kleines Tool, was man nutzen kann, um es den Leuten ein bisschen näher zu bringen, wie so ein Leitfaden an die Hand zu geben, weil die Erfahrung doch zeigt, den Menschen zu sagen, hey, beweg dich halt mehr, dann wird man angelächelt und es wird fleißig genickt und das war's dann auch. Also da hilft dann so ein bisschen das Training, die Verpackung Training, um die Menschen in Bewegung zu bringen.
Wie viel sollten sich Menschen denn bewegen?
Jeden Tag. Jeden Tag. Die Frage bekomme ich ganz häufig gestellt. Ich behaupte ganz frech, dass es in einem alltäglichen Leben nicht zu viel Bewegung gibt. Also, ferner ich jetzt nicht 24 Stunden Fahrrad fahre oder durch die Gegend renne, sondern auch so ein bisschen meine Pausen habe, gibt es nicht zu viel Bewegung. Wenn wir das ein bisschen runterbrechen, wäre ich total begeistert, wenn sich Menschen jeden Tag so 2 bis 3 Stunden bewegen, mindestens. Und das ist dann schon angefangen beim, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich nehme die Klassiker eher die Treppen, nicht so sehr den Fahrstuhl, baue vielleicht morgens noch eine kleine Routine mit ein, in der ich mich immer ordentlich durchbewege, finde einen ruhigen Abschluss am Abend, vielleicht durch eine kleine Dehn-Session. Und in einer perfekten Welt bringt man irgendwann im Laufe einer Woche noch ab und an so ein paar Grundbewegungen mit rein. Sei es, man stemmt Gewichte durch die Gegend oder man geht laufen oder man macht am besten beides oder Yoga, Tai Chi, irgendein Sport, was auch immer. Für mich ist immer die Grundbasis, wenn Menschen nach Bewegung fragen, hey, was macht dir denn Spaß? Ja, Bewegung soll Spaß machen. Das heißt, wenn du keine Lust hast, im Fitnessstudio abzuhängen, dann habe ich einen ganz großen Tipp für dich. Geh nicht ins Fitnessstudio. Mach was anderes. Geh klettern, geh raus, rudern, was auch immer. Volleyball spielen, Basketball, irgendwas, was Freude macht. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Menschen bewegen sich dann, wenn sie Bock drauf haben und diese Lust muss man erstmal finden.
Und in der echten Welt, was ist deine Erfahrung? Wie viele Leute schaffen deine Bewegungsempfehlung?
Das ist auch eine gute Frage. Manchmal tracken wir das. Wir arbeiten in der Praxis mit so einem Tool, wo Menschen quasi ihr Feedback geben können, wie sie ihr Training, was ich ihnen mitgegeben habe, durchziehen. Wenn man das so ein bisschen als Kontrollmechanismus mit reinbringt, dann funktioniert das relativ gut, weil natürlich so ein bisschen so sozialer Druck aufgebaut wird. Hey, ich kann über die App tracken, ob du das gemacht hast oder nicht. Deswegen sei das so nett und mach das. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass sich Menschen zu wenig bewegen. Ich glaube, der Trick ist immer, du hast zum Beispiel Schmerzen, der Klassiker Rückenschmerzen, und dann machst du ein schönes Bewegungsprogramm, du machst fleißig deine Dehnübungen und merkst dann überraschenderweise, hey, es wird besser. Und der Mensch hat offenbar die Angewohnheit, in dem Augenblick, in dem es ihm wieder besser geht, dann lässt man die Übungen, die einem doch grundsätzlich gut tun, wieder so ein bisschen schleifen. Bis es dann irgendwann wieder wehtut und man sich dann erinnert, ah, warte, Jan hat mir ja mal so ein Video geschickt, das kann ich ja nochmal machen. Dann geht es quasi wieder von vorne los. Also ich glaube, dass sich zumindest in den Sphären, in denen ich unterwegs bin, sich die Menschen zu wenig bewegen. Definitiv. Das darf gerne mehr werden. Mein Leitsatz ist dabei immer, um das nochmal mitzugeben, Kontinuität schlägt Intensität. Also lieber jeden Tag die berühmten 20 Minuten, anstatt sich 3-mal die Woche irgendwie für 2 Stunden komplett zu zerlegen. Ich glaube, das ist ein guter Trick, den man Menschen auch gut mitgeben kann. Das wirkt auch häufig motivierend. Hey, du musst jetzt gar nicht jeden Tag komplett ins Schwitzen kommen, sondern kontinuierlich, jeden Tag ein bisschen, ist schon mal eine gute Grundlage.
Schaffst du deine eigene Empfehlung? Bewegst du dich jeden Tag 2 bis 3 Stunden?
Oft. Auch nicht immer, auf jeden Fall. Ich kenne die Falle des Privaten, wenn irgendwie doch zu viel los ist, Familie, Praxis, wie auch immer. Aber ich kann behaupten, dass ich es jeden Tag zumindest schaffe, mich zu bewegen. Im Sinne von, ich schaffe jeden Tag mein kleines Mobi-Programm. Das mache ich mich immer vor der Arbeit, das passt. Und ich mache in Hamburg alles im Rad. Das heißt, ich habe mindestens eine Dreiviertelstunde Bewegung am Tag. Und wenn dann noch mein eigenes Training dazukommt, dann pack ich das, ja.
Was ist so das dein Training? Wie sieht das momentan aus? Was machst du?
Ich mache eine Mixtur, ich gehe regelmäßig laufen, ich bewege mich jeden Morgen einmal schön durch, ich habe so ein kleines Mobi-Programm, im Grunde so ein bisschen Yoga abgewandelt vielleicht, und mein Körper braucht so ein bisschen Krafttraining, das heißt Gewichte durch die Gegend zu stemmen, ganz klassisch versuche ich da mich an eine Regel zu halten, eine Übung, die hüftdominant ist, eine Übung, die kniedominant ist, einmal was drücken, einmal was ziehen, pardon, und ein bisschen was für den Rumpf. Das ist so mein Klassiker. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ob ich das vor der Arbeit mache, nach der Arbeit, baue ich da Kettlebells mit ein, Langhanteltraining, Slingtrainer, Tubes, alles, was man so durch die Gegend bewegen kann, nutze ich dann.
Ich habe immer wieder die Diskussion, ob jetzt Training Teil der Osteopathie ist oder ob es was dazu. Also ich würde sagen, mittlerweile akzeptieren oder stimmen viele Leute zu, dass Training und Bewegung irgendwie mit in die osteopathische Praxis integriert werden sollte oder auf jeden Fall erwähnt werden sollte, dass Bewegung wichtig ist. Würdest du sagen, Training ist Teil deiner osteopathischen Behandlung oder ist es osteopathische Behandlung und du machst auch Training?
In meinem Falle ist es auf jeden Fall Teil der Behandlung. Und jetzt bin ich aber auch sehr vorgezeichnet. Ich bin der totale Bewegungsmensch. Ich liebe Bewegung, ich brauche Bewegung. Ich bin also, hab da ein großes Vorurteil, wenn man so will, weil für mich Bewegung essentiell ist. Und da ich mich so gerne bewege und merke, wie gut mir das tut und die Erfahrung zeigt, dass wenn Menschen sich regelmäßig bewegen, dass es ihnen grundsätzlich besser geht, was nun ja auch schon sehr wissenschaftlich fundiert ist, geht für mich Osteopathie und Training Hand in Hand. Was ich ganz spannend finde, man möge mich korrigieren, aber wahrscheinlich hat Still und die Gründer vielleicht ja nicht so sehr über Bewegung per se nachgedacht und in seinen Schriften finden sich gewiss keine Trainingspläne. Allerdings hatten die auch noch zu Zeiten mit Menschen zu tun, die generell im Alltag noch viel mehr in Bewegung waren. So, den Laptop gab es da noch nicht. Deswegen waren die Beschwerden da ein bisschen anders. Also in der puristischen Betrachtungsweise der Osteopathie war Bewegung vielleicht deshalb schon integriert, weil es einfach zum Alltag noch mehr dazugehört hat. Und da es jetzt im heutigen Alltag doch eher fehlt oder es zumindest sehr leicht ist, Bewegung zu vermeiden, finde ich es essentiell, das in den therapeutischen Prozess mit einzubinden und Bewegung wieder einen höheren Stellenwert zukommen zu lassen.
Und sollte das auch der Osteopath, die Osteopathin leisten oder sollten wir das dann eher auslagern an Trainer, Trainerin etc.?
Oh, gute Frage. Ich würde sagen, wenn du Bock drauf hast, dann mach es selbst. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie viel Selbsterfahrung man hat und wie begeistert man selber von Bewegung ist. Und ich denke, so ein paar simple Mobi-Übungen oder Dehnübungen kann jeder bewegungsaffine Osteopath, Osteopathin mitgeben. Wenn es dann in eine richtige Wettkampfvorbereitung geht, im Sinne von, hey, ich möchte mich auf einen Marathon vorbereiten. Ich glaube nicht, dass wir das als OsteopathInnen unbedingt abdecken müssen. So, dafür gibt es Spezialisten. Das müssen wir nicht mit leisten. Aber so zumindest eine tägliche Routine. Hey, was kann ich tun nach einem Bänderriss? Was kann ich tun bei täglichen Rückenschmerzen? Was kann ich tun bei Schulter- und Nackenschmerzen? So, die Dinge dem Patienten mitzugeben, das ist relativ simpel und das dürfen, können und meiner Meinung nach müssten wir das auch unbedingt leisten.
Würde ich dir zustimmen. Gerade, ne, weil wie du beschrieben hast, es geht hier um konkrete Probleme, die wir adressieren. Wir wissen, aktive Therapie spielt da eine wichtige Rolle. Ja. Und genau das ist der Unterschied. Es ist kein leistungsorientiertes Training primär, sondern wir haben ein Problem, wir haben ein Krankheitsbild, was wir adressieren wollen.
Und es ist so, Noah, es ist so interessant zu sehen, weil die Dinge, die ich da mitgebe, sind wirklich kein Hexenwerk. Ja, also auch als Sportwissenschaftler fallen mir da nicht die Augen raus. Also das ist wirklich super, super simpel. Und die PatientInnen sind immer total geflasht, so hey, es wird echt besser, ich ziehe jetzt hier das Programm. Was ist das Programm? Die 7-8 Minuten jeden Morgen mache ich jetzt regelmäßig, ziehe ich durch. Und mir geht es einfach viel, viel besser. Und diese Erfahrung finde ich immer so spannend, weil es braucht wirklich nicht viel. So, es braucht ein paar klassische Bewegungsmuster, die auch jede und jeder von uns kennen. Das heißt, ich erfinde da nichts Neues, sondern gebe einfach nur weiter. Und es geht den Menschen schlichtweg besser, sowohl körperlich als auch mental. Das ist ja nun hinreichend erforscht, dass Bewegung sich jetzt nicht nur auf das Herz-Kreislauf-System und die Faszien positiv auswirkt, sondern auch auf das Mentale, sprich, ja, weitergeben, machen, teilen. Das können wir auf jeden Fall leisten.
Bei welchen Problemen, Krankheitsbildern wird das denn, wo wird dann da Training denn mehr relevant? Du hast jetzt eine Sprunggelenkverletzung erwähnt, Rückenschmerzen.
Die ehrliche Antwort ist bei allem. Weil wenn wir uns mal anschauen, hey, was untersuchen wir, nach was gucken wir? Wir gucken immer nach Bewegung. Egal welchen körpereigenen Rhythmen wir da mehr oder weniger vertrauen, wir schauen immer nach Bewegung. Jeder Listening-Test hat einen Ausdruck und danach gucken wir, ist da was in Bewegung beziehungsweise bewegt sich etwas nicht. Sprich, Bewegung generell mit reinzubringen, ist total sinnvoll. Bei den klassischen Sportverletzungen, wie zum Beispiel einem Bänderriss, macht es sehr viel Sinn, dann nach 48 Stunden schön kühlen und hochlegen und Ruhe reinbringen, wieder so ein bisschen Bewegung reinzubringen, damit sich die Bandstrukturen wieder schön ausrichten können und vernünftig zusammenwachsen. Also ein bisschen mobilisieren und dann im späteren Verlauf auch wieder eine Stabilität mit reinzubringen. Das geht übers Knie, genau das Gleiche. Wenn unser Knie instabil ist, vielleicht ist noch gar nichts kaputt, aber es ist so ein bisschen, wie wir mal sagen, der Idiot in der Mitte und muss das abfangen, was im Becken schon nicht so gut funktioniert. Dann macht es einfach Sinn, auch das Knie zu stabilisieren und die Hüfte schön zu mobilisieren. Ganz klassisch bei den bekannten Rückenschmerzen. Da haben die meisten PatientInnen den größten Erfolg. So klassischer Rückenschmerz, Lendenwirbelsäule, Hüftbeuger dicht. Wenn man die dann schön aufmobilisiert, aufdehnt, ein bisschen Krafttraining mit einbaut, also seine Stützmuskulatur mit auftrainiert, dann geht es einem schlichtweg besser. Und das geht die ganzen Ketten nach oben. Typische Laptop- oder PC-Arbeitshaltung, Schultern sind so derbe nach vorne gezogen, im Brustkorb wird irgendwie alles eng, Zwerchfellmobilität lässt irgendwie nach. Da kann man schön gegenarbeiten, wenn man richtig schön in die Aufrichtung kommt. Schnappst den Terraband, bindest das irgendwo oben fest, ziehst das Band richtig schön lang nach hinten unten, Arme sind dabei schön gestreckt, kommst schön in die Aufrichtung, hast eine schöne Mobilisation der Brustwirbelsäule vielleicht auch mit dabei. Also im Grunde bei allen körperlichen Beschwerden lässt sich Bewegung integrieren. Und das ist das Schöne, es muss ja gar nicht der wilde Trainingsplan sein, mit dem man dann bei Olympia starten kann, sondern es geht wirklich um die Basics. Das, was dir Freude bereitet, das machen. Und das Coole ist, je mehr wir uns bewegen, desto besser ist das. Der Klassiker ist, testet mal, ob du mit deinen Fingerspitzen an den Fußboden kommst, wenn du dich irgendwie nach vorne einrollst. Und vielleicht merken einige, oh nee, schaffe ich nicht. Dann übt man das 3 Wochen. Plötzlich kann man das. Das heißt, der Körper ist da sehr, sehr nett zu einem und wird schlichtweg besser und beweglicher. Und das ist gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bei allen Beschwerden ist Bewegung das A und O, weil sie sich sehr, sehr dosiert einsetzen lässt.
Dieses Thema mit der Dosis finde ich auch immer sehr spannend. Also selbst wenn die Patientinnen einmal in der Woche kommen, ist der Impuls, den wir den Körper geben, immer noch so viel geringer, als wenn sie schaffen, etwas täglich oder auch selbst alle 2 Tage oder alle 3 Tage zu machen, immer noch viel geringer. Und das ist, glaube ich, auch das Mächtige an Bewegung, dass wir da einfach einen viel hohen Reiz auf das Gewebe geben können, was du, wie gesagt hast, sich halt anpasst unter Stimulus, unter Reizen.
Oh, Noak, wunderbar, genau das ist es. Ich sage meinen PatientInnen immer, ich möchte dich so wenig wie möglich in der Praxis sehen. Ja, das heißt, ich glaube wirklich, dass wir in der TherapeutInnenrolle die Rolle intus haben, dass wir einen Anstoß geben, dass wir begleiten können, dass wir vielleicht auch Freude an Bewegungen mit vermitteln können. Und du hast es gerade schön gesagt, es ist so ein kraftvolles Werkzeug, was sich kontinuierlich wunderbar einsetzen lässt und schlichtweg zu mehr Lebensqualität und Lebensfreude führt und das den Leuten mitzugeben ist, wiederhole mich, essentiell.
Du hast gerade schon erwähnt, so bei Sprunglängsverletzungen und generell Sportverletzungen ist sicherlich ein großer Faktor, wieder Stabilität und auch Kraft aufzubauen, weil wir wissen, immer nach Verletzungen wird das weniger. Ja. Wenn es um Schmerzproblematiken geht, Rückenschmerz, Nackenschmerz, was auch immer. Was sind da deine Ziele, die du erreichen möchtest? Du hast schon ein bisschen Mobilisation, Dehnung erreicht. Also was ist dein Denken? Was möchtest du erreichen? Ist Kraft da wichtig?
Kraft ist auch wichtig, wobei Kraft für mich da eher so ein Tool ist. Wenn man sich mal vorstellt, hey, Rückenschmerzen auch schon seit Ewigkeiten und immer wieder. Und dann fängt man an, sich durchzumobilisieren und dehnt sich ein bisschen, baut ein bisschen Kraft auf und merkt, dass es so ein Ticken besser wird. Mir tatsächlich eher um diese mentale Idee von, hey, ich werde aktiv, ich komme ins Handeln und mir geht es besser. Und wenn Menschen das merken, ja, dann entwickeln sie Freude zur Bewegung. Also Bewegung ist eher so ein, oder Trainingspläne sind eher so ein Anstupser, um etwas Größeres anzustupsen, nämlich den Leuten zu vermitteln, hey, sie können selber aktiv werden, sie können was tun und wenn sie das machen, geht es ihnen besser. Also eine starke Selbstwirksamkeit dabei anzustupsen, das ist eigentlich die Grundidee.
Kannst du Selbstwirksamkeit definieren? Was genau ist es?
Für mich ist das ich gehe selbst in die Handlung. Ja, ich werde selbst wirksam. Ich merke, ich kann etwas tun. Und im besten Falle entsteht daraus etwas Gutes für mich. Ich bin handlungsfähig. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Selbstbewusstsein spielt da auch so eine Rolle für mich mit. Ich nehme mich selbst wahr. Ich kann aktiv in die Handlung kommen und etwas Positives geschieht.
Das gehört für mich dazu. Bist du das? Also wie kannst du das erfassen, ob jemand eine hohe Selbstwirksamkeit hat oder eine niedrige Selbstwirksamkeit?
Das ist schwer. Im therapeutischen Prozess ist das für mich eher ein zwischen den Zeilen lesen und ins Gespräch kommen. Also mir fällt noch kein Tool dazu ein, um das tatsächlich zu messen. Aber zu schauen, wie selbstbestimmt sind Menschen, wie sehr können sie die Dinge, die sie wirklich tun wollen, umsetzen oder das Gegenteil betrachtet, durch was oder durch wen fühlen sich Menschen geblockt oder gestoppt? Und gibt es eine Möglichkeit, diese Blockaden im wahrsten Sinne des Wortes aufzulösen? Also viel, viel über Gespräch, über Präsenz, über zwischen den Zeilen lesen oder auch direkt nachfragen. Da bekomme ich einen Eindruck und ein Gefühl für die Selbstwirksamkeit meiner Patientinnen und Patienten. Aber ein Tool, um das tatsächlich zu verifizieren, ist mir noch nicht untergekommen. Hier gibt es bestimmt Fragebögen zu.
Ja, okay. Es gibt ein paar Fragebögen. Wir haben das Thema mal aufgearbeitet, aber ich würde nicht sagen, dass die Fragebögen sich wirklich gut für die Praxis eignen. Die sind halt in der Wissenschaft, machen die Sinn.
Ja.
Ich würde die auch nicht wirklich als praxisrelevant sehen. Da ist es auch eher so, ja, gutes Gespräch führen. Dann versteht man eigentlich viel, was so mit dem Menschen vor sich geht, was so seine Bedürfnisse sind, was seine Kapazitäten sind.
Genau das. Aktiv zuhören, Raum geben. So, das ist, vielleicht ist noch eine Idee, die das merke ich auch immer wieder im therapeutischen Prozess, dass wir als TherapeutInnen gar nicht so viel machen müssen. Wir müssen gar nicht so sehr in die Handlung kommen, sondern oft reicht es, wenn wir einen Raum geben, wo sich Menschen ein bisschen sicher fühlen und sich entfalten können und zu ihren Themen gelangen. Also wir müssen manchmal gar nicht so viel tun. Außer präsent sein und so einen Raum zu halten. Das ist ganz spannend, was passiert, wenn wir uns selbst so ein bisschen zurücknehmen oder wenn ich mich ein bisschen im therapeutischen Prozess zurücknehme und nicht so mein Stiefel durchziehe, sondern mal Raum gebe. Da passieren großartige Dinge, tatsächlich.
Was sind andere Zeichen, anamnestische Fragen, Antworten, körperliche Untersuchungen, die dir helfen, deine Trainingsplanung, deine Bewegungsplanung zu strukturieren?
Wenn wir von AthletInnen sprechen, dann will ich auf jeden Fall wissen, wie der generelle Trainingsumfang ist, wie der Wettkampfumfang ist, wo sie gerade in der Trainingsphase mit stecken. Sind sie gerade direkt vorm Wettkampf? Sind Sie gerade eher in der Off-Season? Ist es so ein Mittelding? Wann finden die nächsten Wettkämpfe statt? Das heißt, so alles, was deren Training mit angeht, möchte ich gerne wissen. Dann interessieren mich immer alte Verletzungen. Da bin ich ziemlich pedantisch. Da würde ich gerne alles wissen. Gerade bei den Athletinnen und Athleten ist es immer wichtig, da so ein bisschen nachzuhaken. Wenn ich einen Judoka frage, ob er schon mal gestürzt ist, dann sagt er vielleicht nein. So. Allerdings gehört es seinem täglich Brot, das halt irgendwie hinfällt. Natürlich kontrolliert. Das heißt, da muss man so ein bisschen den Nenner finden, was eigentlich ein Sturz dann ist. Das heißt, ich würde gerne wissen, welches Bewegungsausmaß sie generell gut hinkriegen. Und als Bewegungstests, ja, das fällt mir immer wieder bei Athletinnen und Athleten ganz besonders auf, die schaue ich mir immer in Bewegung an. Und da bin ich großer Fan von den klassischen Geschichten. Jeder darf bei mir in der Praxis mal so eine Kniebeuge machen. Jeder darf sich mal schön nach vorne einrollen und wieder aufrollen und richtig schön strecken dabei. Ich bin großer Fan von Einbeinstandgeschichten, um so ein bisschen die Balance und die Stabilität zu checken. Um mir die faszialen Ketten so ein bisschen anzugucken, lasse ich die Menschen sehr gerne den herabschauenden Hund machen, um damals einen Eindruck zu bekommen. Und ich passe so ein bisschen darauf an, was für ein Athlet oder was für eine Athletin vor mir steht. Das heißt, wenn es so eine Bewegung gibt, die so ganz typisch ist, dann lasse ich die auch gerne einmal mit vorführen. Also gerade bei Sportlerinnen und Sportlern, die schaue ich mir gerne in Bewegung an.
Ich habe selber nicht so viel Erfahrung mit Judo, aber mit diversen anderen Kampfsportarten. Und wenn du mich jetzt fragst nach meinen Verletzungen, kann ich entweder sagen, oh, ist noch nie irgendwas passiert. Ja. Oder ich kann dir eigentlich jedes Gelenk aufzählen, je nachdem, was du jetzt als Verletzung definierst. Magst du da vielleicht noch ein bisschen mehr den Rahmen setzen, was für dich als Verletzung gilt?
Ja, etwas, was jemanden längere Zeit davon abgehalten hat, zu trainieren oder an Wettkämpfen teilzunehmen. Das ist eine Verletzung. Und das ist eine gute Frage, nur weil das stimmt. Verletzungen und ich nenne es mal Wehwehchen gehören zum Sport komplett mit dazu. Und das ist bei einem Kampfsportler gewiss etwas anderes als vielleicht bei einem Eishockeyspieler, obwohl die kriegen auch ganz schön viel auf die Nase, aber als vielleicht bei einer Balletttänzerin. Das heißt, ganz wichtig, wir müssen immer die Inhalte, die Bewegungsmuster der Sportart kennen, um so ein bisschen abzuschätzen, okay, das gehört jetzt irgendwie noch dazu oder eben nicht. Ich hätte mal einen MMA-Kämpfer in der Praxis, der bringt natürlich ein ganz anderes Verletzungsmuster und Verletzungsgeschichten mit, als das vielleicht bei einer Tänzerin der Fall ist. Also das muss man immer einbetten in die jeweilige Sportart. Stimme ich dir also zu, Verletzung ist nicht gleich Verletzung, sondern muss immer im Kontext der Sportart betrachtet werden. Und die Baseline sollte sein, musstest du deinen Sport abbrechen? Musstest du eine Pause einlegen, was deine Trainings- und Wettkampfvorbereitung anging? Oder konntest du weitermachen?
Auch da ist dann wieder sehr sportabhängig, wann die Leute denn aufhören. Also ja, am Sport, wohl wahr. Mir wurde beim Vorjahr Sprunggelenksverletzung, kannst du ja tapen und kannst ja weiter trainieren. Während das sicherlich im Fußball eine andere Geschichte wäre, nicht weil die jetzt weicher sind, sondern weil, wenn du einfach sprinten musst, du das einfach nicht mit dem Sprunggelenk machen kannst. Das heißt, Kenntnisse über Sportarten ist wahrscheinlich sehr essentiell. Und die Frage wäre dann, wie genau müssen wir Sportarten verstehen, um die Athletinnen, gerade wenn es auf professionellen Level ist, genau verstehen, um die zu behandeln zu können?
Oh, je besser wir das nachvollziehen können, desto besser können wir sie behandeln. Also meine Idee ist immer, dass ich zumindest mal die Sportart ausprobiere, um sie als Selbsterfahrung abzuspeichern, bevor ich die Menschen behandle. Das heißt nicht, dass ich der totale Sportcrack bin. Also ich kann sehr, sehr viele Dinge nicht. Aber zumindest mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist, wie zu ringen oder Volleyball zu spielen oder Tennis zu spielen. Das hilft mir persönlich immens, Gefühl dafür zu bekommen, was so eine Athletin oder ein Athlet da mitnimmt und auch welche Verletzungsmuster entstehen können. Da bin ich so ein Selbsterfahrungstyp. Oftmals reicht es natürlich auch ein beliebtes Tool, sich kleine Videos anzuschauen oder was ich gerne mache, wenn gerade Beschwerden immer primär im Training oder im Wettkampf auftreten, mir da mal Videos zukommen zu lassen, dass ich mir die Leute in der Ausübung ihrer Sportart quasi anschauen kann. So, das ist immer gut, das hilft.
Welche Sportarten machen dir am wenigsten Spaß?
Am wenigsten selber, ich finde Fußball nicht ganz so toll. Ich mag sehr gerne Fußballer und Fußballerinnen in der Praxis haben, so, das sind spannende Leute, aber ich selbst finde Fußball, ein Ball gehört in die Hände. So, nicht an den Fuß. Und das Ziel ist am besten rund. Basketball ist schon der beste Sport der Welt, ganz eindeutig.
Okay, man hört da, dein Bias ist immer noch da.
Ja, voll, auf jeden Fall. Das kriege ich nicht mehr raus.
Spielst du noch aktiv?
Nee, gar nicht tatsächlich. Ich schaue es immer noch sehr gerne. Hab mein Leben aber so strukturiert, dass ich mein Bewegungsprogramm immer gerne vor und nach der Arbeit mit habe und da sehr flexibel bin. Das heißt, so feste Trainingszeiten sind mir eher so ein Graus. Das heißt, nein. Wenn ich mal so einen Ball noch sehe, dann wird ab und an gedribbelt und ein bisschen geworfen, aber das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich früher gemacht habe. Aber ich schaue es noch sehr gerne.
Okay, kommen wir zurück zum Thema.
Bitte.
Ich merke es, ich bin auch irgendwie eher sportinteressiert, deswegen ist es immer ganz spannend zu hören, was die Leute so machen, weil es gibt da so unterschiedliche Sportarten. Mhm. Und ja, ich höre mal sehr gern von Leuten, die sehr andere Sportarten machen, die ich mache, warum die das machen und was sie da so Freude bereitet. Deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit Sportlerinnen, einfach zu hören, was die so machen und warum die das auch machen.
Ne? Ja, voll.
Können wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Du hast das vorhin schon ein bisschen gesagt, was Training macht, was wir dafür wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Magst du da noch mal so einen Überblick geben, auf welche Systeme und wie wirkt denn Training auf den Körper?
Ja, auf jeden Fall. Wir fangen mal bei den Basics so ein bisschen mit an. Angenommen, wir bauen so ein kleines Ausdauertraining mit rein. Sei erstmal jetzt nur genannt, dass man vielleicht auch gar nicht Training macht, sondern schlichtweg täglich seine Tour zur Arbeit 8 bis 10 Kilometer mit dem Rad macht, hat einfach wunderbare Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Unsere Grundlagenausdauer wird ein bisschen besser. Wir vermeiden das Schnaufen in den 4. Stock. Wir können da alsbald locker flockig hochrennen. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. In Form des Krafttrainings, ja, wir müssen nicht die Bodybuilding-Karriere anstreben, aber um den Alltag gut zu meistern, um zum Beispiel Kinder durch die Gegend zu tragen, hilft es, wenn man eine stabile Muskulatur mit hat. Das heißt, Kraftaufbau ist da ganz entscheidend. Und Kraftaufbau geht immer schön einher mit Mobilität, also ein bisschen Range of Motion, sich gut durchbewegen zu können. Das Fasziensystem, ich nenne das immer fluffig zu halten, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Im Grunde, um das kurz zu fassen, das Gegenteil von steif und starr und schwach, das durch Training zu generieren. Also kraftvoll zu sein, mobil zu sein und in sein komplettes Bewegungsausmaß, was körperlich möglich ist, reinzukommen. Das durch Training zu triggern auf den verschiedensten Ebenen, das wäre perfekt. Und den mentalen Aspekt nicht zu vergessen. Ja, gibt schöne Studien zu, dass insbesondere Ausdauertraining im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf frei machen kann. Ja, wird bei Depressionen häufig mit eingesetzt, dass man da eine Mixtur aus Kraft-Ausdauertraining mit reinbringt. Es hat tatsächlich nur Vorteile, wenn man es dann nicht zu exzessiv macht. Das gibt es natürlich auch. Das ist eine Seite, die wir nicht ganz so häufig betrachten, aber nicht ganz vergessen dürfen. Man kann natürlich auch deutlich zu viel machen, wenn dann Sport eher zum Kompensationsmechanismus wird, um irgendwelche anderen Themen im Leben auszugleichen und dann sehr, sehr exzessiv betrieben wird. Dann gehen schlichtweg Körperstrukturen kaputt. Das wäre auch nicht gut. Aber in einem gesunden Maß hat es schlichtweg nur Vorteile. Muskelsystem, Kreislaufsystem, Mobilität, Fasziensystem, alles.
Wie lange müssen wir trainieren, um Effekte zu sehen?
Ah, da scheiden sich die Geister tatsächlich. Mir ist gerade ein Studie aus Köln so ein bisschen im Kopf geblieben, die sie da gemacht haben. Und um wirklich nachhaltige Effekte zu haben, sprachen die, wenn ich mich jetzt recht entsinne, so knapp von mindestens 3x90 Minuten die Woche und so, dass wir wirklich ins Schwitzen kommen. Also nicht das, was ich sonst propagiere, Kontinuität schlägt Intensität, sondern wirklich, es darf anstrengend werden. Also 3x90 Minuten die Woche mit einer erhöhten Herzrate und Schweiß im Gesicht. Klingt vernünftig.
Ja, die Empfehlung der WHO sind mittlerweile bei 150 Minuten bis 300 Minuten die Woche. an moderatem Ausdauertraining.
Ja, sehr gut.
Das sind deine Mindestempfehlungen.
Das scheint eine gute Baseline zu sein.
Können sich mal alle Zuhörerinnen selber hinterfragen, ob sie das so erreichen. Und 300 Minuten ist schon nicht wenig.
Auf jeden Fall. Das ist viel. Das meine ich mit. Es wird unterschätzt. Aber da ist auch wichtig, Noak, das baut immer so ein bisschen Druck auf. So, jetzt hat man die Zahlen da vor Augen und sieht, oh nein, ich bewege mich mal maximal eine Stunde die Woche. Hilfe, Hilfe. Und das führt dann oft dazu, dass Menschen dann so, ach, dann mache ich halt gar nichts. So. Und ich bin dafür, hey, jede 10 Minuten, die du machst, sind gute 10 Minuten, die du machst. Also mach die 10 Minuten. So, in der Woche 60 Minuten sind schon mal mehr als 0 Minuten. Also das eher so ein bisschen positiv verstärkend nutzen. Mit der Baseline, dass es Spaß bringen soll. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Bewegung soll und darf dir Spaß bringen. Finde etwas und zieh das durch.
Stimme ich dir komplett zu. Sehr gut. Wie lange sollten Sie mindestens dranbleiben, um halt auch Erfolge zu sehen? Sei es jetzt Kraft, sei es, dass ich weniger aus der Puste bin. Wie lange dauert das?
Ah, es kommt tatsächlich auf das Körpersystem an, von dem wir sprechen. Also, fasziale System passt sich nicht ganz so fix an. Das dauert immer so ein bisschen, so alles ab 6 Wochen. Meistens hat man, wenn man so ein schönes Faszientraining macht, die ersten 2-3 Wochen so einen kleinen Leap und merkt, ah, es tut sich was, was eher so ganzheitlich zu betrachten wäre. Weil bis sich da morphologisch was verändert, das dauert einfach ein bisschen. Also länger als 6 Wochen in der Regel, ja. Beim Krafttraining ganz genauso, bis man da dann eben größere Fortschritte sieht, sind wir auch so eher im Wochen- bis Monatsbereich. Ausdauer geht so ein kleines bisschen schneller, aber auch das muss man leider so ein bisschen von den Fitnesszeitschriften und Fitnessblogs runternehmen, so dieses in 3 Wochen zum Marathon, das wird halt meistens nichts. Also doch eher im Wochen- und Monatsrhythmus. Du merkst, ich gebe da so keine klare Ansage, schlichtweg, weil das super darauf ankommt, mit was für einem Ausgangsniveau man startet. Du hast schon mal viel Sport gemacht, du warst schon mal sehr fit, cool, dann geht's schneller. Deine Kraftwerte gehen schneller nach oben, deine Ausdauer wird wieder schneller, besser. Du bist vielleicht schon 46 und hast bisher dich noch so gut wie gar nicht bewegt, dann wird's ein bisschen länger dauern. Wichtig ist, es wird funktionieren. So. Sobald du in Bewegung kommst, wird es besser. Dein Körper wird sich anpassen. Dafür sind wir gemacht.
Wie gehst du konkret jetzt vor mit den Patienten? Wie planst du das Training? Trainierst du mit denen zusammen? Oder sagst du nur, was da sie zu Hause machen?
Ist immer eine Mixtur. Wenn es zum Beispiel darum geht, also wenn wir in den Trainingsbereich reingehen, das heißt jetzt nicht nur Bewegung, um das kurz mit abzudecken, wenn es nur um reine Bewegung geht, im Sinne von, hey, du hast Rückenschmerzen, beweg dich mal so ein bisschen durch, dann kriegen die ein schönes Video zugeschickt, was sich dann 1000 Mal angucken können, dann sollte das so jeden Morgen als Routine implementiert werden. Das wäre super. Aber wenn es Richtung Training geht, dann schauen wir uns an, okay, was sind eigentlich die Ziele? Ja, wo soll die Reise hingehen? Und wie ist das Ausgangsniveau? Das heißt, da angenommen, wir wollen die Kraftwerte verbessern, dann wäre es eine Möglichkeit in der Praxis zu schauen, okay, gibt es irgendwelche Dysfunktionen in deinem Körper, die verhindern, dass du gut kraftvoll arbeiten kannst? Ja, sprich, wenn es irgendwelche biomechanischen Blockaden in der BWS und Schulterregion gibt, wird es schwierig, maximales Gewicht über den Kopf zu drücken. Das heißt, wir versuchen erst einmal so ein bisschen die Stauungen und Dysfunktionen im Körper in den Griff zu kriegen. Und dann im Trainingsprozess kommt es aufs Ziel an. Wir bleiben mal beim Krafttraining. Man kann schön Krafttests machen. Gerne Richtung Maximalkrafttests, wobei da wichtig ist, dass wir nicht so viel Gewicht aufladen, sondern da können wir schöne Tabellen nutzen. Wenn du Gewicht X 15 Mal bewegst, dann können wir darauf schließen, dass dein Maximalgewicht, was du bewegen kannst, so und so hoch ist. Dann haben wir da schon mal eine Idee von. Dann bringe ich sehr gerne Grundübungen mit rein. Und das, was ich vorhin schon in meinem Trainingsplan sagte, ist eigentlich die Baseline, die alle so mitkriegen. Eine Übung zum Drücken, eine Übung zum Ziehen, eine kniedominante Übung, eine hüftdominante Übung und eine Übung, die den Rumpf mit stabilisiert. Im konkreten Trainingsplan könnte das dann so aussehen, dass ich schaue mir den Menschen erst einmal an. Ich habe 2-3 Bewegungstests gemacht, zum Beispiel die Kniebeuge, den herabschauenden Hund und vielleicht eine Balance-Geschichte. Hab den durchgecheckt, geschaut, hey, gibt es irgendwo Dysfunktionen, Stauungen, Blockaden, die wir erstmal lösen müssen. Hab das dann auf der Bank behandelt und dann geht's in den Trainingsraum. Und dann schauen wir nach den Grundübungen. Das heißt, kriegst du die Kniebeuge vernünftig hin? Kriegst du ein Kreuzheben vernünftig hin? Wie sieht's aus mit Schulterdrücken? Schaffst du das? Wie sieht's aus mit einem Klimmzug? Ist das möglich? Kriegst du das hin? Und wie sieht's mit der Rumpfstabilität aus? Kannst du eine Plank gut halten oder andere Bauchmuskelgeschichten, die da so ein bisschen den Fokus drauf setzen? Und je nachdem, wie fit die Menschen sind und wie bewegungsaffin, begleite ich das 1, 2, 3 Sessions oder merke direkt, hey, du kriegst das wunderbar hin, dann gibt's einfach einen Plan, dann nutzen wir einfach ein Tool, dass die dann online ihr Training einsehen können. Auch das ist dann quasi mit Videos hinterlegt. Das heißt, sollten sie vergessen, wie die Übung funktioniert, können sie sich die direkt dort anschauen. Und dann gibt's Trainingspläne, wo ganz simpel draufsteht, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, wie viel Pause. Das heißt, dass man so ein bisschen den Leitfaden mit angibt. Und das ist der große Trick, wenn es um Trainingspläne geht, zu schauen, dass es so simpel wie möglich ist. Das heißt, dass man nicht anfängt, noch während des Trainings wild nachdenken zu müssen, sondern einfach drauf guckt und weiß, okay, heute steht das und das an, das ziehe ich durch und go. Also keep it simple and stupid ist so mein Leitsatz, wenn es in Richtung Training geht.
Das Übungen, Bewegungen, die alle Menschen können sollten?
Ja. Ja. Jeder Mensch sollte eine Kniebeuge hinkriegen. Das ist eine, ich nenne es mal die Urbewegung. So, eine Kniebeuge ist eine Urbewegung. Jeder sollte Kreuz heben, das heißt, irgendwas vom Boden aufheben können, ist eine Urbewegung, das sollten wir hinkriegen. Jeder Mensch sollte irgendwie was drücken können. Jeder Mensch sollte irgendwie sich an etwas hochziehen können. Das heißt, so ein Klimmzug wäre super. Und so ein bisschen Grundstabilität sollte man auch haben. Ja. Also ja, das wäre in einer Traumwelt wäre das toll, wenn das alle Menschen hinkriegen würden. Natürlich kriegen das nicht alle hin. Aber dafür kann man ja schöne methodische Reihen aufbauen, damit das wieder gut funktioniert. Also tief in die Hocke ist eine Grundbewegung. Ja, Toiletten gibt es noch nicht so lange im Vergleich zu wie lange es uns Menschen auf dieser Welt gibt. Das heißt, tief in der tiefen Hocke zu hocken, sollte eigentlich möglich sein.
Und du hast gerade schon erwähnt, du schickst ihnen dann Videos zu. Die haben Zugang zu ihren Trainingsplänen online.
Genau.
Was sind für dich andere Wege, dass die Leute auch wirklich am Ball bleiben, dass sie ihr Training durchführen, weil das ist ja häufig eines der größten Probleme, was auf jeden Fall Leute berichten, dass sie die Patientin ihre Übung nicht machen oder nach zweimal machen und dann aufhören.
Noak, da bin ich voll bei dir. Und die Wahrheit ist, dass ich die Verantwortung schlichtweg abgebe. Ich kenne das Gefühl, ich habe mir selber viel Mühe gegeben, habe einen Trainingsplan ausgearbeitet, sehe den Menschen dann 3, 4, 5 Wochen später und merke, naja, so richtig regelmäßig hast du es wahrscheinlich nicht gemacht. So. Und das dann völlig schmerzfrei hinzunehmen, war ein langer Weg. Also mein Tipp an alle Therapeutinnen und Therapeuten da draußen, biete das Beste an, gib da 100%, sei motivierend und sei keineswegs enttäuscht oder traurig und pack es dir auch nicht selber auf die Schulter, wenn es nicht gemacht wird. Wir dürfen die Menschen in der Eigenverantwortung lassen. Das heißt, sie kommen zur Behandlung. Im besten Fall hat ihnen die Behandlung gut getan. Wir geben noch etwas mit, damit die Beschwerden besser werden. Und an dem Punkt fängt es an, dass die Menschen selbstwirksam werden, dass die Menschen in die Eigenverantwortung kommen und für sich selber die Entscheidung treffen, hey, ich will, dass es mir besser geht, dann mache ich jetzt das, was mir da Noak mal mitgegeben hat. Und wenn sie das nicht tun, dann ist das auch okay. Also wir merken das ja an den zahlreichen Apps, die es gibt. Es gibt tausende Apps, um alles Mögliche zu tracken und Auswertungen sich anzuschauen, um die Menschen irgendwie am Ball zu halten. Und meine Erfahrung ist, dass das einfach oft nicht so richtig klappt. Und das dürfen wir bei den Leuten lassen. Du willst, dass es dir besser geht? Super. Dann tu etwas dafür.
Wenn ich da noch hinzufügen kann, sich aber auch die Zeit zu nehmen, das gut zu verkaufen. Also nicht im Sinne von es zu hochpreisen, aber es reicht meiner Meinung nach nicht, einfach 3-4 Stunden behandeln und dann noch eine letzte Minute und mal noch diese 3 Übungen jeden Tag zu Hause, sondern wie du es machst, die Leuten das auch wirklich zu zeigen, mit denen das durchzugehen, konkrete Pläne zu entwerfen. Für mich ist auch immer noch ein großer Teil, das gut zu erklären, warum diese Übungen wichtig sind. Also die Leute müssen verstehen, warum das eine Rolle hat für ihre für ihres Problem und nicht einfach, er hat es mir halt gesagt, deswegen mache ich das, sondern sie müssen es intrinsisch verstehen, warum das relevant ist.
Sehr, sehr wichtig. Absolut. Das meine ich mit keep it simple and stupid. Also es muss für den Menschen klar sein, warum er das tun soll. Es sollte nicht die Motivation sein, ich mache das, weil Jan mir das gesagt hat. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum, aber Jan hat gesagt, dass das irgendwie gut ist, dann wird das schon stimmen. Das nicht. Es ist unsere Aufgabe als Therapeutinnen und Therapeuten, das so zu erklären und so mitzugeben, dass da so ein bisschen das Licht aufgeht und das für viele Leute Sinn macht. Ich bin der festen Überzeugung, in dem Augenblick, in dem der Mensch checkt, ey, das macht voll Sinn und hey, das tut mir wirklich gut, dann macht das auch. So, dann haben wir weniger das Problem, hinterherzulaufen oder dann 6 Wochen später zu merken, sie haben es doch nicht gemacht. Vielleicht ist das doch ein guter Hinweis. Wenn Menschen die Dinge, die wir ihnen mitgeben, einfach nicht machen, dann kann das sein, dass sie es nicht tun, weil sie vielleicht nicht so richtig Lust drauf haben. Oder es liegt auch an uns, dass wir das nicht so richtig mitgegeben haben. Deswegen sehr wichtig, Noak, auf jeden Fall. Wir sollten uns da schon Mühe geben, das den Leuten so an die Hand zu geben, dass sie sich gut abgeholt fühlen und vor allen Dingen verstehen, warum sie und vor allen Dingen auch wozu sie etwas tun. Nur so ein Kärtchen aushändigen und sagen, mach mal, reicht da nicht. Wir dürfen motivieren, unbedingt.
Du hast vorhin schon von den Fällen erzählt, die eher zu viel machen, die nicht aufhören können, aus verschiedenen persönlichen Gründen. Mhm. Wie gehst du mit denen um?
Da finde ich, ist Aufklärung ganz wichtig. Zum einen ist mal herauszufinden, okay, warum machst du zum Beispiel Triathlon so wahnsinnig exzessiv? Was ist der Grund dafür? Ist das irgendwie reine Freude und Spaß und du brauchst das für dich? Und warum und wozu brauchst du das für dich? Das heißt, da geht es so ein bisschen in die Innenschau. Und dann lasse ich die. Ich bin ein großer Fan von der Idee, Menschen zu begleiten und ihnen nicht mein Verständnis von Gesundheit überzustülpen, sondern ganz klar die Konsequenzen aufzuführen. Wenn man 30 Stunden die Woche hochintensiv trainiert, nebenbei noch einen Job hat und eine Familie irgendwie am Start, dann wird über kurz oder lang irgendwas davon wegbrechen. Und wenn man 30 Stunden versucht, irgendwie Training in die Woche reinzuquetschen, dann wird es irgendwann dazu führen, dass der Körper nachgibt und man seinen Spannungsbogen überspannt hat. Dann wird es zu Verletzungen kommen. Und dann kann man aufzeigen, okay, wenn du so und so weiter trainierst in der Intensität, dann ganz klar zu benennen, dann wird das dein Knie nicht lange mitmachen. Oder wenn gerade passiert, eine Athletin mit einem Rippenbruch, wenn dann nicht genügend Pause gemacht wird, dann wird es halt auch nicht schneller besser. So, also Ehrlichkeit, klare Konsequenzen aufzeigen, was es zur Folge hat, wenn man verletzt oder sehr, sehr hochintensiv trainiert, aufzeigen, was das mit dem Körper macht und dann die Entscheidung bei den Menschen lassen. So, mehr geht nicht.
Das ist witzig. Ich habe mit Tobias Schmidt auch mal über Übertraining und so weiter gesprochen, er hat auch die Triathletinnen als Beispiel genommen. Ich weiß nicht, was da mit den Leuten nicht.
Ja, das sind einfach krasse Athletinnen und Athleten. So, das ist ein immenses Trainingspensum. Wenn man das nicht als Vollprofi durchzieht, dann ist ja echt nebenbei noch das Leben irgendwie zu rocken. Und ist auf jeden Fall ein spannender Menschentyp, wenn man das so frech einteilen darf. Also ich habe noch keinen super tiefen, entspannten Triathleten getroffen. Das ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Vielleicht gibt es die da draußen, aber ich kenne nur die energetisch sehr hochfahrenden.
Falls ihr einen kennt, lasst es uns gerne wissen.
Ja, genau. Das ist spannend. Gibt es da draußen tiefenentspannte Triathletinnen und Triathleten?
Vielleicht zum Abschluss für die Leute, die jetzt nicht wie du sehr viel eigene Trainingserfahrung haben, die das studiert haben. Wie können die Osteopathen, OsteopathInnen damit anfangen, das in ihre Praxis zu integrieren?
Gute Frage. Du meinst es Training oder Bewegung an sich?
Also Bewegung auch auf jeden Fall, aber auch gerade das bisschen strukturiertere Training.
Es gibt tolle Literatur, tatsächlich. Darf ich hier was nennen?
Das darfst du nennen, ja. Vielleicht, wenn du es geschrieben hast, doch, hast du auch nennen, klar.
Auf gar keinen Fall, ich habe es nicht geschrieben. Es gibt wunderbar, Functional Training, gibt es 1 Million Bücher zu. Das darf man einfach sich mal anschauen. Da gibt es sehr, sehr viele gute Sachen, die man sich gut zu Gemüte führen kann. Ich bin großer Fan von Animal Movements. Das war schon eher die fortgeschrittene Variante. Und ansonsten sich kurz gewahr werden, hey, worum geht's denn? Es geht um Bewegung. Das heißt, besuche 2, 3, 4 Yoga-Sessions und man hat schon die ganzen Grundbewegungen im Grunde einmal für sich selber durchgeturnt und kann diese dann implementieren in seiner Praxis. Also es ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Schau, was du gerne für dich machst und versuch das mit weiterzugeben. Und wenn es in Richtung Mobilität und Dehnung geht, dann ist Yoga immer ein guter Start.
Ja, würde ich auch zustimmen. Ne? Wir haben eigentlich alle ein sehr gutes Verständnis über Biomechanik, Muskeln etc., weil wir es einfach praktisch ein bisschen ausprobieren, solltet ihr relativ einfach Dinge integrieren können. Deswegen, ja, viele Dinge ausprobieren, Yoga, Krafttraining, Tanzen.
Alles, was Spaß macht. Das ist das Erste. Bringt es dir Spaß? Cool. Fühlt es sich gut an? Cool. Kannst du dabei lächeln? Cool. Hast du eine Schmerzgrimasse? Nein? Cool. Dann ist es das Richtige.
Vielleicht als Letztes, ich meine, ihr habt jetzt einen riesigen Trainingsraum bei euch. Viele osteopathische Praxen haben das einfach nicht. Die haben gar nicht die Räumlichkeiten dafür. Wie können wir es trotzdem machen? Hast du Tipps?
Ja, auf jeden Fall. So einen großen Trainingsraum braucht man gar nicht. Krafttraining und Co. können die Menschen ja auch bei sich zu Hause machen. Es geht ganz viel wunderbar mit dem Eigenkörpergewicht, lässt sich wunderbar starten und das ist auch das Primäre. Also wir brauchen keine Langhanteln, wir brauchen keine Gewichte, keine Tubes oder Ähnliches. Wir können alles mit dem eigenen Körpergewicht machen. Und ferner dein Praxisraum so groß ist, dass du dich mit ausgebreiteten Armen da drin einmal drehen kannst, sollte das kein Problem sein, eigene Körperübungen einmal mit vorzuturnen. Vielleicht filmst du die mit ab und gibst sie dann dem Patienten irgendwie mit. Das heißt, jetzt nicht anfangen, sich einen Fitnessraum in der Praxis zu bauen, sondern die Basics, wirklich die Basics. Alles ohne Gewichte, alles ohne Gerätschaften, nur der Körper und du durchbewegen. Das reicht.
Und sonst als erster Schritt ein paar Kettlebells. Verbrauchen keinen Platz.
Stimmt.
Mobile Dinge nutzen.
Stimmt.
Also meine minimale Ausrüstung war immer Kettlebells, irgendeine Matte und ein paar Terrabänder. Und ja, dann kann man echt eigentlich sehr, sehr viele Dinge mitmachen. Und es hat auch keinen Platz. Also da ist Platz keine Ausrede.
Hört Noack, das ist genau das. Wenn du unbedingt Geld ausgeben möchtest, dann kauf dir ein paar Terrabänder, ein paar Tubes und ein paar Kettlebells. Da bist du, ja, mehr braucht es nicht. Also das wäre schon das Add-on. Oh. Eigenes Körpergewicht als Start und dann so ein kleines bisschen Gerätschaften. Gerne Kettlebells und Terrabänder, kann man alles mitmachen, alles.
Haben wir noch irgendwas vergessen, was jetzt gerade im Kontext von Training in der Osteopathie wichtig ist? Ich meine, wir können über Training ein Jahr lang wahrscheinlich sprechen und
auf jeden Fall
Sportart und worüber wir jetzt sprechen wollen, kann man da, ich meine, es gibt ganze Bücher, die sich nur mit Krafttrainingsperiodisierung auseinandersetzen, etc.
Ja.
Aber ja, ich glaube, das ist für viele unserer Probleme, die wir in der Osteopathie sehen, gar nicht so relevant, sondern wie du sagst, sie müssen es machen, es sollte ein bisschen Spaß machen, damit sie dranbleiben.
Ja, das vielleicht noch als Abschlusssatz. Die Osteopathinnen und Osteopathen müssen jetzt keine TrainingswissenschaftlerInnen werden, ja, sondern wenn wir Freude an Bewegung vermitteln und das in unser osteopathisches Tun mit integrieren, weil wir das authentisch leben können, weil wir da selber Bock drauf haben, weil wir gut darin sind, Menschen zu motivieren und versuchen, sie so wenig wie möglich in der eigenen Praxis zu sehen, dass sie alleine klarkommen, ohne uns, dann ist alles erreicht, denke ich.
Sehr schön. Dann danke ich dir für deine Zeit und ich wünsche dir viel Spaß beim Unterrichten.
Vielen lieben Dank, Noack. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Bleib gut zu dir.
Danke dir. Schöne Woche.